Bevor es mit der heutigen Sonderfolge aus dem House of New Work losgeht, möchte ich die ganz kurz für euch einordnen. Es geht um Führung in hybriden Zeiten und Christoph Magnussen und Henrik Lamberts diskutieren mit Flottillenadmiral Christian Bock und Alexander Graf dieses wirklich spannende Thema. Sven Weizenegger, Leiter Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, sollte eigentlich auch dabei sein. Der wurde dann kurz vorher eingeblendet und diesen Teil werdet ihr auch hören. Ihr wisst es schon, ich bin jemand, der zu Superlativen neigt und die Dinge sehr gerne auch farbig und bunt ausmalt. Aber in diesem Fall wirklich bitte ich euch, hört euch die Folge bis zum Ende an. Da sind so viele Nuggets drin, das ist so spannend. Und dieses auf Augenhöhe diskutieren, ein wirklich fabelhafter Unternehmer wie Alex zusammen mit einem Flottillenadmiral, der gerade die Führungsakademie leitet, über Führung, das ist wirklich spannend. Und die Gegensätze könnten nicht spannender sein und die Überraschungsmomente könnten nicht größer sein. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein Bierchen oder einen Kaffee, je nachdem wann ihr es hört, oder einen Tee. Es macht richtig Spaß, es wird gelacht, es ist, macht Mut. Es macht Mut für die Zukunft von Führung. Es macht auch Mut dafür, in diese neue Zeit zu gehen, weil das, was ich mitnehme, ist wirklich, es wird nie wieder alles so sein, wie es war. Es wird anders sein. Wir werden neue Herausforderungen haben, wir werden neue Chancen haben. Und die Chance, dass viele von uns das finden, was sie wirklich, wirklich wollen, wird steigen. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und auch, dass ihr euch solche Folgen anhört, die eigentlich gar nicht als Podcast gedacht waren, sondern als Podiumsdiskussion. Und los geht's.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo und herzlich willkommen im House of New Work. Mein Name ist Henrik Lamberts. Ich bin New Work und Cloud Berater hier bei Blackboard. Wer Blackboard nicht kennt, wir sind eine Beratungsfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, Zusammenarbeit zu verbessern. Das tun wir vom Büro über die digitalen Tools und die Arten, wie wir zusammenarbeiten. Und das ist unsere Fläche hier, wo wir so ein bisschen ausprobieren wollen, wo wir vor allem Leute zusammenbringen wollen. Aber im Tagtäglichen nutzen wir die Fläche auch als Büro. Das heißt, wenn hier nicht gerade 100 Leute sitzen, dann haben wir hier ein paar Tische auch aufgebaut. Und da kann man sich da mal hinsetzen, um ein bisschen was zu arbeiten. Ja, wir haben heute, Sie haben es vielleicht gesehen, ein paar Leute in Uniform da. Das ist für mich ein ganz neues Gefühl. Ich habe wie viele wahrscheinlich in meinem Alter nicht gedient, aber trotzdem werde ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen und Gründer Christoph Magnussen hier dieses Panel leiten. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Es wird um das Thema Führung gehen. Die Bundeswehr hat eine sehr lange Erfahrungshistorie mit dem Thema Führung. Wir werden schauen, was können wir auch im New Work-Bereich daraus mitnehmen. Wo hat die Bundeswehr vielleicht dann noch ihre Themen, wo die sagen, da wollen wir uns drum kümmern, und wo sind aber auch dann die Limitationen in der Übertragbarkeit? Das wird heute unser spannendes Feld sein. Deswegen, es freut mich total, dass so viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen heute zusammenkommen und wir über dieses Thema diskutieren. Ja, wir haben zwei geplante Gäste gehabt für heute. Sie haben es vielleicht gesehen. Zum einen haben wir heute hier Admiral Bock, der Leiter Ausbildung der Führungsakademie der Bundeswehr. Schön, dass Sie da sind. Geplant war auch, dass Sven Weizenegger heute hier sein wird, der Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr. Leider ist er kurzfristig in den Digitalausschuss des Bundestages berufen worden. Und er sagt das so schön, oben sticht dann manchmal unten. Das ist so. Deswegen gab es nicht die Möglichkeit, ihn jetzt zuzuschalten. Aber wir haben sehr, sehr spontan heute etwas organisiert. Einer meiner Kollegen, MP, ist heute nach Berlin spontan gefahren und hat dort eben ein paar Bilder aufgenommen, damit eben Sven Weizenegger trotzdem ein paar Impulse heute reingeben kann. Und die wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen.
Liebe Gäste, wir erreichen nun in wenigen Minuten Berlin Hauptbahnhof. Gib mir den Anschluss, wenn du schlägst, dass ich überleite.
Was geht? Moin, ne?
Hallo an alle. Eigentlich sollte ich jetzt bei euch sein, virtuell aus Berlin nach Hamburg zugeschaltet. Allerdings gibt es in der Bundeswehr die Redewendung Leben in der Lage. Und ich muss um 16 Uhr nämlich in den Digitalausschuss und über die Arbeit des Hubs berichten. New Work bedeutet leider auch, oben sticht unten weiterhin. Daher kann ich leider heute nicht dabei sein. Aber die Idee ist, dass ich euch einiges mitgebe, was das Thema Führung angeht, wie wir arbeiten, was New Work hier und da bedeutet. Und vielleicht auch mal ein Stück weit zu differenzieren, was es vielleicht auch nicht ist. Der Name Cyber Invasion Hub, der impliziert sehr oft, dass wir uns mit Cyber Security alleinig beschäftigen. Das stimmt nicht. Wir beschäftigen uns mit der sämtlichen digitalen Transformation der Streitkräfte. Unsere Aufgabe ist es, militärische Herausforderungen zu lösen, im Idealfall mit Startups und Innovatoren aus der Truppe, mit der Truppe, für die Truppe, um einerseits den Status quo der Bundeswehr zu hinterfragen, hin zu einer innovativeren Kultur in der Bundeswehr. Ihr habt das vielleicht in den Bildern auch gesehen. Das wirkt so ein bisschen loftig, ein bisschen Startup-Flair. Ja. Und es wirkt so ein bisschen vielleicht wie so ein großer Spaß. Aber, und das wird Admiral Bock bestimmt auch bestätigen, bei uns geht es am Ende auch um Menschenleben. Das heißt, es ist eine große Ernsthaftigkeit, trotz dieses agilen Themas, was man damit immer verbindet. Weil unsere Dinge, die wir tun, müssen auch bei der Truppe tag- und täglich funktionieren. Bei minus 40 Grad und bei plus 40 Grad in der Wüste oder am Eis. Wir haben sehr viele Themen im Bereich der Kommunikation. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass während Corona Soldatinnen und Soldaten nicht über WhatsApp kommunizieren mussten, sondern wir haben ein sicheres Tool entwickelt mit einem Startup gemeinsam, was jetzt übergegangen ist zu BW Messenger. Wir haben Lichtteppiche zum Beispiel entwickelt für die Kommandostreitkräfte der Marine, dass sie eben nicht mit einer Helmlampe durch havarierte Schiffe navigieren müssen und verwundete Soldaten verpflegen oder auch Geiseln, die vielleicht verletzt sind, sondern wir haben Lichtteppich entwickelt, die man an die Wand hängen kann. Und das Interessante dabei ist, man muss gar nicht immer die Welt neu erfinden. Das ist auch mein Appell an alle. Vieles gibt es schon für die militärische Welt, nämlich in der zivilen. Und unsere Erfahrung ist, dass 80-90% der Themen, die die Bundeswehr bewegt, eigentlich mit zivilen Lösungen auch gelöst werden kann und auch wird. Ich habe knapp 51 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die Hälfte davon ist zivil. Und die andere Hälfte ist wiederum soldatisch geprägt. Ich habe einen stetigen Austausch. Also die Fluktuation ist wesentlich höher als in zivilen Organisationen. Und daher ist der Austausch vor Ort wichtig. Weil nur so, glaube ich, kann man sich besser kennenlernen. Und wir arbeiten ja auch in einer sehr geschützten Umgebung, das muss man auch sagen, toolseitig. Wir haben jetzt nicht die super modernen Tools, wie ihr das vielleicht kennt. Ja, wir können jetzt nicht einfach mal so salopp Slack nutzen, weil am Ende des Tages müssen wir auch sicherstellen, dass die Dinge, die wir tun, auch sicher sind in der sicheren Umgebung. Das vielleicht so als kleiner Wermutstropfen, was New Work angeht. Da sind wir leider nicht so flexibel, aber wir finden immer Lösungen, um sicher und gut kollaborativ zusammenzuarbeiten. Dann vielleicht noch zum Thema Führung. Wenn man mich fragen würde, welches Projekt war Ihr erfolgreichstes, Herr Weizenegger? Das werde ich heute vielleicht haben im Digitalausschuss, wird meine Antwort sein, alle sind erfolgreich. Solange wir aus den Projekten Erkenntnisse für uns ziehen, Learnings ableiten, ist für uns jedes Projekt gut. Da bin ich ein Stoiker. 150 Lessons Learned, abgeleitet aus 150 Projekten und das macht einen großen Spaß. Und vielleicht zum Abschluss, ich komme mit einem Lächeln, gehe mit einem Lächeln. Ich hatte interessanterweise noch nie so viel Freiheit, wie ich es hier habe. Und dafür einen großen Dank auch an die Unterstützer, an die Leitung des Hauses im BMVG selbst. Denn, und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit solche Räume auch funktionieren, damit New Work auch funktioniert, braucht es immer die Rückendeckung von oben. Ansonsten ist das ziemlich hinfällig. Vielen Dank und viel Spaß beim Event. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Bis zum nächsten Mal. Wir haben auch einen Hund, wie man sehen kann, einen Company-Hund. Gleicher Termin. Wird eine Stunde, zwei Stunden dauern, gucken wir mal und dann geht's zurück wieder an den Schreibtisch.
Ja, danke nochmal an Marcel, der heute wirklich sehr spontan auch eingesprungen ist, um das trotzdem so möglich zu machen auch. Und wir werden heute, wie gesagt, über das Thema Bundeswehr und Führung sprechen. Aber wir wollen natürlich, wir sind hier im House of New Work, drauf schauen, wie können wir es auch übertragen auf die Wirtschaft. Und deswegen freue ich mich total, dass unser Panel natürlich von Admiral Bock hier maßgeblich von Seiten der Bundeswehr begleitet wird. Wir haben aber auch noch einen zweiten Gast heute und ich freue mich total, dass Alexander Graf, der Gründer von Spryker, einem der größten E-Commerce-Unternehmen, die es gerade überhaupt so gibt, hier heute Abend zu Gast ist und auch aus seiner Bundeswehrerfahrung als Feldjäger natürlich ein Stück weit berichten kann. Und da sind wir ganz gespannt drauf, wie wir heute jetzt wirklich dann diese Brücke zwischen der Bundeswehr, die auch Struktur braucht, und dem E-Commerce, was sehr, sehr schnell ist, schlagen wollen. Aber ich will nicht mehr lange drum herum reden. Sie sind sicherlich alle sehr gespannt drauf, was wir heute hören. Deswegen lassen Sie uns loslegen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich sollte vielleicht, also ich ordne noch einmal ein, ich bin Kollege von Hendrik, bin Gründer und Geschäftsführer von Blackboard. Ab und zu mache ich auch Podcasts und wenn keiner weiß, was mit mir sonst zu tun ist, dann komme ich auch ab und zu auf die Bühne. Und da ich das mit initiiert habe, habe ich gedacht, das lasse ich mir nicht nehmen. Deswegen sitze ich mit hier. Schön, dass alle da sind.
Ja, schön, dass du da bist und wir haben gerade schon ein paar Sätze eben auch schon gehört zu euch natürlich. Wir haben von Sven Weizsäcker auch einen kleinen Impuls bekommen dazu, was macht so das Cyber Innovation Hub, ja, so ein bisschen so die digitale Agentur der Bundeswehr. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe im Vorhinein mit ein paar Leuten über das Event heute gesprochen und gesagt, wir haben die Bundeswehr da, die haben dann gefragt, macht ihr nicht was mit New Work? Warum kommt denn da die Bundeswehr? Die Frage würde ich jetzt auch stellvertretend für das Publikum tatsächlich einmal auch an Sie weitergeben, Herr Bock. Wo glauben Sie, sind denn die Schnittstellen, wenn man jetzt sich die Bundeswehr anschaut, im heutigen digitalen Zeitalter?
Das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, weil auch wenn wir ein etwas tradierter Verein sind, weil es uns schon so lange gibt, seit 70 Jahren, sind tatsächlich unsere Menschen mit jünger geworden und wir die Generationen der heutigen Zeit natürlich auch als Soldatinnen und Soldaten bei uns aufgenommen haben. Und insofern ist jede Digitalkultur, die ist mittlerweile in den Köpfen, in den gamifizierten Köpfen der neuen Rekruten, der Offiziere, die mit dem Digitalen groß geworden sind, natürlich auch alle in der Bundeswehr. Und deswegen kommen wir gar nicht daran vorbei, ne, alles das, was man als New Work bezeichnet, halt auch bei uns integriert zu haben. Wir unterscheiden uns als Teil der Gesellschaft nicht von der Gesellschaft, die auch digital ist.
Ja. Okay, das heißt, Sie gehen da eben mit der Zeit und sagen, okay, die verändert sich im Außen und dann müssen wir eben auch schauen, wie binden wir das bei uns ein?
Ja, das denke ich mal, das erwarten Sie auch von uns, weil wir sollen uns nicht nur, was die Bedrohungsszenare, die auch aus dem digitalen Raum kommen, daran anpassen, sondern natürlich auch mit dem ganzen Mindset, der damit verbunden ist, das entsprechend bei uns aufzunehmen. Und insofern ist das für uns selbstverständlich, ne, alles das, was es gibt, auch bei uns aufzunehmen, weil wir müssen mit der Zeit gehen, nicht nur bei Bedrohung, sondern auch bei der Art des Arbeitens.
Alex, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Alexander und ich hatten mal ein Unternehmen zusammen. Mein erstes Startup, bei dir ein weiteres, du hast mir vorhin was zugeschmissen, es war eine Eventfirma. Jetzt hast du ein Unternehmen aufgebaut, was Teil der Infrastruktur der E-Commerce-Unternehmen ist. Also eigentlich bist du der Backbone mit Spryker. Und ihr seid extrem schnell gewachsen. Gib mal so ein bisschen Frame, wo ihr gerade steht, größenordnungsmäßig.
Genau, also wir sind eine Firma mit zwischen 500 und 600 Mitarbeitern, das fluktuiert immer ein bisschen aus über 54 Ländern, sind weltweit aktiv, einer der drei führenden E-Commerce-Software-Anbieter, großer Wettbewerb von SAP und Salesforce in dem Bereich. Deutschland ist fairerweise die Nation, die in dem Bereich führend ist. Fast alle großen Software-Anbieter im E-Commerce kommen aus Deutschland oder zumindest über 50%. Und wir haben das Glück, international rekrutieren zu können. Als ich mit einem meiner ehemaligen Kollegen von der Bundeswehr darüber gesprochen habe, die sich dann für eine langfristige Karriere entschieden haben und gesagt haben, wie müssen wir international sourcen, wie können wir Leute in Lagos spinden oder in Kairo und warum er nicht solche Tools einsetzt, da meinte er, weil wir müssen in der Regel Leute einstellen mit dem deutschen Pass. Die gibt es in Lagos gar nicht so oft. Also sind unsere Herausforderungen schon sehr, sehr unterschiedlich.
Und wenn du jetzt so mal drauf schaust, und da sehe ich jetzt das verbindende Element, du nimmst Erfahrung mit aus der Zeit rein in die Führung. Und das würde mich mal interessieren, Andrea Bock, wie Sie drauf schauen von der anderen Seite dann wiederum, weil hier trifft sich jetzt eigentlich die Praxis mit dem, was in der Theorie vielleicht passiert ist. Und da war ich sehr gespannt drauf.
Ja, also ich habe ja im Vorfeld, als du mich eingeladen hast, auch so ein bisschen über nachgedacht, was kann man eigentlich von den sozusagen Strukturen und von dem, was ich da gelernt habe, damals an der Offizierschule, Reserveoffiziersschule, ich weiß nicht, ob das für die Berufssoldaten jetzt zählt als echte Laufbahn, aber auf jeden Fall war ich länger als 12 Monate da, so mitnehmen kann.
Geht schon.
Tatsächlich mehr, als man denkt, weil hinter allem New Work und hinter allen Themen, freie Führung, eigene Entfaltung, toolbasierte Steuerung, Jira, Slack und Co. Am Ende des Tages hilft viel Kontrolle auch viel. Das muss man leider auch heute noch eingestehen. Und je näher man auch in der Führungsstruktur an den Themen dran ist, desto besser funktionieren sie. Das hat sich überhaupt nicht geändert im Vergleich zur Bundeswehr. Was sich natürlich stark verändert hat, ist die Art und Weise, wie geführt wird, weil ich viele Kollegen teilweise auf Tagesebene neu kennenlerne über Zoom. Ich oft auch schauen muss in den Calls, ist das jetzt eigentlich jemand von einem Partner, der hier dabei ist, wo wir über ein Projekt sprechen, von einer Partneragentur oder von einem Kunden? Ach nee, das ist ein Mitarbeiter. Okay, das findet man vorher gar nicht, muss man gar nicht vorher herausfinden. Das ist eine komplett neue Art und Weise der Zusammenarbeit, die extrem herausfordernd ist. Mhm.
Erfahrung aus jetzt, bei Ihnen ist es ja einmal die Erfahrung der Truppe, eine Flottille und dann jetzt im Prinzip die Akademie. Das sind ja durchaus unterschiedliche Situationen.
Das sind total unterschiedliche Situationen, weil ich habe jetzt auch gerade ein mittelständisches Unternehmen, 500, 600 Mitarbeitende, ne, an der Führungsakademie plus im Jahr 3000 Lehrgangsteilnehmende, die wir da durcharbeiten. Vorher waren es dann nur 4.500 Soldaten und Soldatinnen in meiner Flottille. Und jedes Mal, an jedem Tag, zu jeder Stunde, eine andere Führungssituation. Und wir arbeiten jetzt nur nicht an einem einzelnen Produkt oder an einem entsprechenden was wir verkaufen wollen, sondern wir sind natürlich mit den ganzen Teileinheiten, die da zusammenwirken müssen, so facettenreich und so unterschiedlich, dass wir da auch sehr viel komplexere Situationen schaffen, in denen geführt werden muss, und zwar jeweils irgendwie unterschiedlich. Dadurch haben wir natürlich auch andere Hierarchiestufen und das andere Verhalten. Da würde ich mit persönlicher Kontrolle nicht mehr hinterherkommen, weil dann würde ich mich zu Tode kontrollieren, deswegen muss ich vertrauen. Ich muss meinen Untergebenen, meinen mir zugeordneten Führungspersonal das Vertrauen schenken, dass sie das durchaus alles ohne mich machen. Und dann sind wir wieder bei Möglichkeiten, sowohl im Digitalen als auch in dem Führungsgrundverständnis, wie man im Loslassen von entsprechender direkten persönlichen Kontrolle die ganzen Räderwerke zusammenarbeiten lassen. Da braucht man entsprechend gleichmäßiges oder gleiches Verständnis zum Zielsystem, was aufgesetzt ist und. Und dann sind wir wieder bei OKR oder all den Möglichkeiten, die so heute sehr fancy in der zivilen Welt genutzt werden, die wir eigentlich bei uns integriert haben und da EPROM einfach aufgenommen sind.
Ja. Können Sie, wir sind jetzt relativ schnell auch schon in das Thema, wie führen Sie sozusagen jetzt auch die Führungsakademie oder den Teil, den Sie davon leiten? Vielleicht nochmal für diejenigen von uns, die Bundeswehr nicht aus dem Inneren kennen, was macht die Führungsakademie? Welche Rolle hat die innerhalb der Bundeswehr?
Das ist, ich versuche es, erstmal versuchen wir gute Führung zu vermitteln. Punkt. Das ist unser Auftrag. Wir sind zuständig dafür, die höchsten Ebenen der 250.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, jetzt in diesem Sinne nenne ich das mal so, oder der Menschen, des Personals in der Bundeswehr, in dieser Überordnung so zu prägen und denen solche Instrumente an die Hand zu geben, dass wir in diesem irrsinnigen Wust der Komplexität unseres Systems in eine Richtung arbeiten können und wirken können und auch das zu produzieren mit Steuermitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, um das hinzubekommen. Dafür braucht unser Personal, was wir ausbilden, ein Gesamtsystemverständnis. Deswegen, und das bezeichne ich immer so in der Führungsakademie, wie wir so ein Kaleidoskop der gesamten Streitkräfte und der gesamten Bundeswehr sind. Jeder einzelne von uns, der bei uns ausbildet, repräsentiert ein Element der gesamten Bundeswehr. Und in diesem Mosaik, das sich dann zusammensetzt, ne, das können wir komplett fast ideal in so einer Laborumgebung bei uns in Blankenese darstellen. Also wir können die Mini-Bundeswehr darstellen. und können den Lehrgangsteilnehmenden durch unsere Expertise, durch unser Wissen, durch unsere Erfahrung, die Ausbilder mitbringen, sozusagen in Situationen schaffen, nicht nur ausbilden, sondern sie auch wirken und agieren lassen in diesem System, ohne dass sie was kaputt machen können. Ne? Also bei uns verletzt sich keiner und können auch nichts kaputt machen, weil das unser Hauptwaffensystem ist der Kopf, ne? Und diesen Kopf, darin wirken wir mit unserer Führungsakademie und das ist das, was wir zur Verfügung stellen. Und da probieren wir auch alle Möglichkeiten der unterschiedlichen Art von Führung aus. Ne? Im kleinen Team, in größeren Teams, in der Befehl- und Gehorsam-Materie und in der Individualarbeit an sich selbst, ne, entsprechend umzugehen. Und dafür haben wir ganz viele kreative Leute mit Techniken, Coaches, Führungskräfteentwickler, Vorbilder, ne, die dann entsprechend wirken.
Eine Frage, die mir durch den Kopf geht, und da würde mich beide Meinungen interessieren, ist einmal, das klingt nach auch entsprechend viel Zeit, die da reingeht, also in die Ausbildung. Ich frage mich, wie viel Zeit braucht es mindestens, um da auf ein Level zu kommen? Und schon mal in dann auch die Richtung, wie viel Zeit ist bei euch nachher im Startup-Bereich? Und passiert das vor Ort? Ist das remote? Was sind die verschiedenen Settings?
Sie haben es ja schon angedeutet, das natürlich ist die Prägung und die Ausbildung des Menschen, bevor sie zu uns kommen, schon ein elementarer Anteil dessen, wo wir als Ansatzpunkt die Menschen aufnehmen in unser System. Also wir fangen nicht bei Null an. Ne? Wir machen Stabsoffizierausbildung. Die sind alle 13, 15 längere Jahre bei uns. Sind schon Teil der Streitkräfte und waren in Offizierschulen, ne, der jeweiligen Zeitstreitkraft, kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Sie kommen mit einer bestimmten Attitüde und tatsächlich auch schon in einer Form der Spitzenauslese bei uns an. Also wir beschäftigen uns in der Regel mit Berufssoldaten. Berufssoldaten haben schon einen Auswahlprozess hinter sich. Die sind schon die Besten der Besten, ne, aus ihrer jeweiligen Teilstreitkraft, werden dann bei uns entsprechend in das System aufgenommen und bekommen das breitere Wissen. Deswegen, und das die Führungsprinzipien der Bundeswehr, jeder hat vielleicht schon mal gehört, das Prinzip der inneren Führung, das ist der Markenkern der Bundeswehr, wie wir uns Führung vorstellen, als Teil der Gesellschaft, als Staatsbürger in Uniform, als Offiziere, Menschen, die in dem System im Sinne von Führen mit Auftrag, ist ja auch so ein Schlagwort, na, entsprechend agieren und nehmen das auf und machen die Menschen bei uns schlauer. Ne, und geben ihnen noch andere Instrumente zusätzlich in der Hand, dass sie eben nicht nur im Kampf, sondern auch im Kampf mit Papier, ne, in der Administration, ne, entsprechend umgehen können und in Teams arbeiten. Und ne, deswegen haben wir ganz andere Abholpunkte in dieser Spitzenausbildung.
Ja, das ist bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Also wir haben natürlich sehr, sehr hohe Anforderungen im Auswahlprozess. Wir können ja im freien Markt auswählen, sozusagen diese DNA-Traits, sozusagen, die wir anlegen an das Personal, was bei uns anfängt, sind sehr, sehr hoch. Es gibt auch sozusagen nach dem Auswahlprozess, wenn der Fachbereich Sales sagt, den würden wir gerne einstellen, gibt es nochmal ein Team, was sich die Leute da anguckt und in 8 von 10 Fällen sagt, nee, passt einfach nicht. DNA-Fit ist zum Beispiel nicht da, der Lernfit ist nicht da. Tatsächlich ist es komplett counterintuitiv, wenn man meinen müsste, in so einem Grown-Up-Startup werden ja viele Leute ausgebildet. Das stimmt nicht. Wir haben fast keine Werkstudenten, wir haben fast keine Praktikanten. Es gibt niemanden bei uns mit wenig Berufserfahrung. Alle kommen mit 4, 5, 6 Jahren Berufserfahrung, die in ihren Rollen vorher teilweise Spitzenleistungen abgeliefert haben. Die können sie bei uns dann nochmal für 3, 4 Jahre veredeln, suchen sich dann aber schon die nächste Rolle. Wir haben gar nicht die Zeit, in so einem Hyper-Growth-Modus Leute auszubilden. Wir wachsen 100% pro Jahr, also jedes Jahr sozusagen den Umsatz verdoppeln, Strukturen verändern sich, hat niemand Zeit, sozusagen von einer Juniorrolle in eine Projektmanagerrolle, in eine Seniorrolle, in eine Abteilungsleiterrolle zu wachsen. Das sind eher ganz seltene Laufbahnen. Bei uns mittlerweile gibt es den einen oder anderen Werkstudenten tatsächlich, aber es ist ganz, ganz anders als den Unternehmen, die ich ja vor Spryker auch gegründet habe, die deutlich langsamer, organischer gewachsen sind und die Regeln in einem Venture-Capital-Markt, also einem Markt, der natürlich sehr stark befüllt ist mit externem Kapital, sind andere. Das heißt, die Menschen, die bei uns anfangen, müssen sofort funktionieren und das ist fairerweise auch einer der sozusagen der Leitlinien, die wir im People and Culture Team haben. HR ist out, habe ich mir jetzt sagen lassen, das heißt jetzt People and Culture. Und sagt man immer, sozusagen die richtig guten Leute, die sozusagen bringen schon am Tag 1 Impact, die okay guten Leute, die brauchen irgendwie eine Woche und die Leute, die nicht so gut sind, die fragen immer nach mehr Zeit und Es ist leider so. Also wir haben schon so oft quasi den zweite, dritte, vierte, fünfte Chance versucht zu geben. Es stimmt nicht. Die richtig guten Leute funktionieren an Tag 1. Und wir haben halt den Luxus, das auch zu leben und zu sagen, wenn es halt nicht funktioniert, ist in einer Woche wieder vorbei. Und ich glaube, das ist auch ein fundamentaler Unterschied, fairerweise zu öffentlichen Systemen oder zu Systemen der Bundeswehr, wo man auch andere Tools hat. Aber die gibt es bei uns nicht. Also es mag von außen sexy aussehen, aber das ist schon ein sehr, sehr fordernder Job.
Ich darf da gleich mal einsteigen, weil ein paar Worte, ganz, ganz genial. Also wir sind nicht so gut in fancy Wörter erfinden, ne, für das, was wir tun. wir nutzen da manchmal doch etwas tradierte Begriffe, aber der Begriff veredeln, ne, denke ich, das bin ich gerade so, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für das, was wir mit Menschen tun bei uns. Wir haben uns, und ein Unterschied zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, ist, dass wir Zeit haben und auch Zeit uns nehmen. Und einige oder viele meiner Mitarbeiter, die auch hier die hier Verantwortung bei uns tragen, ich glaube, sie wissen nicht, dass wir uns als in diesem großen Bereich dreimal im Jahr für fast 60 Tage Zeit nehmen, im Sinne von der besten Auslese, den Menschen sich bei uns in einem Basislehrgang für Streitkräfte die Zeit zu nehmen, sich nur um sich selbst zu kümmern und zu gucken, welche Kompetenzen habe ich, welche Kompetenzen kann ich besser ausprägen. Wir die ganze in Situationen bringen, wo sie sich austesten und probieren können, um daraus abzuleiten, ob jemand besonders geeignet oder weniger geeignet für ganz besondere Aufgaben und Facetten sind. Und mit diesem Wissen schicken wir sie zurück und in die Truppe und geben eben diese Zeit so viele Dinge an die Hand und so viel Wissen, dass sie viel besser und weiter wirken und vor allen Dingen länger wirken können auf ganz anderen Ebenen, als sie das vorher getan haben, weil wir das in unserer Laborbedingung hinbekommen. Welches Unternehmen außerhalb der Bundeswehr kann sich pro Führungskraft 3 Monate einfach mal so Zeit nehmen, mach das Beste aus deinem Kopf, mach das Beste aus der Situation, kümmere dich um dich selbst. Das ist ein Luxus. Ne? Und deswegen haben wir die Zeit, aus unserer besten Auslese die Leute unterschiedlich einzubringen, ihnen Instrumente an die Hand zu geben und sie dann wieder in unserem Wirkungsfeld einzubringen, wo sie dann wieder in unterschiedlichen Start-ups bei der Bundeswehr dann entsprechend loslegen können und sie ihre Kräfte einbringen.
Ja, die Zeit haben wir nicht.
Kommt zur Bundeswehr.
Ist aber ein gutes Argument, tatsächlich.
Also New Work ist ja per Definition eine Arbeit, die Menschen stärkt statt schwächt. Und eine Teilaufgabe davon ist, rauszufinden, was will ich denn wirklich, wirklich? Und wenn ich dann feststelle, vielleicht ist das ein anderer Bereich und so, dann macht das ja Sinn, sich da ein paar Gedanken zu machen. Bei euch muss man das wissen, was man wirklich will, ansonsten ist es wirklich schlecht. Die Frage ist, wie bekommt ihr das trotzdem onboarding-seitig hin? Ich sag mal, das, was die Grundausbildung bei der Bundeswehr ist, das geht halt nur vor Ort. Alles andere ist schwierig.
Ja.
Ist bei euch wahrscheinlich eher...
Wir sind ja quasi auch gerutscht von einem sehr, sehr office-lastigen Unternehmen vor Corona in ein sozusagen reines Remote-Unternehmen. Vor Corona waren wir so ungefähr 200 Leute mit Offices in Berlin und Hamburg, die auch viel genutzt wurden. Mittlerweile sind so 500, 600 Leute alle weltweit verteilt. Und das Onboarding war vor Corona noch auch sehr stark physisch Onboarding. Wir haben gewartet, bis der Mitarbeiter dann gekommen ist. Dann hatten die so einen Onboarding ersten Tag. Dann gab es den Laptop und händische Übergaben. Das hat sich mittlerweile deutlich vor den ersten Arbeitstag verlagert. Also 8 Wochen, bevor jemand anfängt, gibt es schon die ersten Onboarding-E-Mails, Schulungen, lernen schon Leute kennen, kriegen schon LinkedIn-Kontakte, damit sie ihre Teams kennenlernen, können sich schon durchlesen, was in ihrer jeweiligen Rolle, das kann ein Developer sein, das kann Software-Qualitätsmanager sein, es können Produktmanager sein, die wissen dann schon ganz genau, was passiert und sind am ersten Arbeitstag nach ein paar Intros eigentlich sofort eingebunden in alle Zoom-Calls und Zoom macht die Hierarchien extrem flach. Man kann halt sofort dabei sein, man bekommt alles mit, man hat eine gleichwertige Stimme oft, insbesondere die Leute, die schlau sind, äußern sich dann auch teilweise am ersten Tag sehr schnell und man hat nach 3 Wochen das Gefühl, man ist schon ein halbes Jahr dabei. Also es ist ein sehr, sehr zügiges Onboarding. Es gibt natürlich auch eine klassische Schulung, ja, für Developer, die in der Software dann geschult werden. Im Sales-Bereich müssen die Leute natürlich verstehen, wie wird unsere Software eingesetzt, für welche Use Cases, welche Kunden, wie stellen wir das dar, wie verkaufen wir das. Das passiert aber alles neben nebenbei. Und der spannende Effekt daraus ist, dass wenn die Leute auch erst 2 Monate dabei sind oder 3 Monate dabei sind, mit denen man öfter mal einen Call über Zoom hätte und die dann auf einem Event sieht, bei uns gibt es dann schon 1-2 Mal im Jahr auch Events, wo alle Leute dann zusammenziehen, kann man nicht mehr unterscheiden, ob man diese Person jemals physisch getroffen hat oder nur virtuell. Man macht es höchstens noch aus, dass jemand viel größer, viel kleiner, dicker, dünner ist, als man eben per Zoom gesehen hat. Und dieses Niederreißen von Barrieren im Onboarding hilft uns natürlich auch, diesen Selektionsprozess schneller zu machen, weil wir haben natürlich Länder wie Niederlande, es hat 8 Wochen Probezeit, nicht 6 Monate. Man muss da 8 Wochen wissen, sozusagen, kann die Person bleiben oder nicht. Und dann macht es natürlich extrem viel Sinn, dass so jemand schon am ersten Tag Impact entwickelt. Ja.
Ich habe jetzt verstanden, ihr versucht sozusagen diese Lernzeit möglichst gut aus der eigentlich produktiven Zeit rauszukapseln. Ne? Also auch zu sagen, okay, bevor jemand startet, gibt es schon sozusagen Dinge rein.
Die klauen wir vom Arbeitgeber vorher.
Genau, ja. Begleitet ihr denn trotzdem diesen, also im Fancy würde man jetzt sagen, On-the-Job-Learning-Prozess, begleitet ihr das trotzdem in irgendeiner Art und Weise, diesen Veredelungsprozess, den die Leute bei euch durchlaufen?
Ja, es gibt ganz viele Schulungen, es gibt Safari-Tools, wo man sich entsprechende Zertifikate abholen kann. Es lässt sich natürlich nicht alles eindeutig messen in vielen Bereichen. Bei Developern ist es natürlich so, dass man Code-Qualität, Code-Commitments, sozusagen Fehlerraten sehr gut messen kann und dann tatsächlich über Jira Auswertung bekommen, wer mit welchen Fehlerraten was liefert und wer unter einer bestimmten Schwellwert ist, muss raus. Ja, oder muss, und da haben wir auch nicht die Zeit, da noch zu sagen, komm, jetzt machen wir mal eine 6-Monats-Schulung, ja, damit das irgendwie besser wird, sondern das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Dann muss da jemand Neues dahin. Und das lässt sich aber nicht für alle Rollen so schnell automatisieren und auch nicht so, nicht so einfach auslesen. Aber wir zwingen da auch keinen, diese Schulung zu machen, außer denen, die zertifikatseitig notwendig sind, damit man bestimmte ISO-Zertifizierungen bekommt. Aber wenn jemand seine Leistungen abliefert und da trotzdem niemals in das Safari-Tool sich eingeloggt hat, wenn dann wird er dafür nicht bestraft.
Mich würde mal interessieren, wenn ich das jetzt höre, also wir brauchen definitiv ein bisschen mehr Bundeswehr bei uns in der Firma, so, das würde ich jetzt mal sagen. Mich würde auf jeden Fall trotzdem interessieren, bei der Führung in der Bundeswehr geht es ja dann doch eben auch darum, Fehler möglichst zu reduzieren oder auszuschließen, weil am Ende hängen Menschenleben dran, zumindest in einigen Situationen, nicht in allen Situationen. Nichtsdestotrotz ändern sich ja Führungsstile. So, jetzt gibt es Situationen, Henrik, du hattest ein Beispiel rausgesucht, ich glaube, wir hatten vorher darüber telefoniert. Über das
David
Beispiel.
Marquet.
Genau.
Genau. Ja, war ein U-Boot-Kommandant bei der US-Marine, der ein Atom-U-Boot übernommen hat, relativ spontan das irgendwie in Dienst stellen musste und dann gesagt hat, er hat vorher auf nur Nicht-Atom-U-Booten gedient. Und so habe ich aus dem Buch herausgelesen, das ist gar nicht so leicht reinzukommen. Das dauert wohl ein halbes Jahr, bis man das lernt. Musste schneller gehen. Er ist dann aufs Boot oder aufs Schiff und hat die ersten Befehle gegeben und zum Beispiel einen Gang angeordnet. Den gab es in dem U-Boot gar nicht. Ne? Der wurde dann durch die Befehlskette weitergegeben und dann am Ende ist nichts passiert. Und da hat er gefragt, warum liegt denn, ne, warum fahren wir nicht in diesem Gang? Bis dann irgendjemand gesagt hat, ja, den Gang gibt's gar nicht. Und dann hat er relativ schnell gemerkt, okay, ich komme so schnell nicht drauf, muss den Modus ändern und muss eigentlich viel mehr mit Fragen führen, ja, und die Leute selber fragen, die es Wissen haben, was würden die empfehlen, und hat das U-Boot dann relativ schnell innerhalb von einem Jahr so umgebaut, dass er im Grunde genommen darauf gesetzt hat, dass die Mannschaft gesagt hat, Herr Kommandant, ich würde jetzt das und das machen, und hat er nur noch gesagt, ja oder nein. Oder zum Beispiel hat dann nur noch mal nachgefragt, worauf müssen wir jetzt achten? Und ne, dann wurde nur noch gesagt, wir müssen gucken, dass alle unter Deck sind und so weiter.
Da würde mich eben interessieren, Adaption, Führungsstile, Geschwindigkeiten.
Ja, also ich war ja auch mal der Kommandeur aller U-Boote, die paar, die wir haben hier in der deutschen Marine. Den Kommandanten, wenn er bei uns so gefahren wäre, den hätte ich sofort rausgeschmissen. Weil wenn er erst als Kommandant führen lernt und das Verständnis, die Fähigkeiten, seine einzelnen Besatzungsmitglieder so einzuordnen, dass das Schiff in seiner Systematik funktioniert, oder seine Person so ausgebildet hat, dass sie ihn im ersten Augenblick, wenn er Quatsch erzählt, ihm sagen, du erzählst gerade Quatsch, so können wir nicht fahren, und ein Klima schafft, ne, dieses Feedback auch auszuhalten, auch über die Hierarchien hinweg, dann wäre er bei uns nie Kommandant geworden. unser Führungsverständnis in der Bundeswehr insgesamt, egal in welchen Entitäten, gerade wenn es darum geht, Waffensysteme einzusetzen, wo es tatsächlich um Leib und Leben geht und die Perfektion, ne, der Befehls- und Meldesprache und Kette im Einsatz vom scharfen Ende unseres Berufes, halt da, wo es vorne tatsächlich auch mal Bumm macht und Menschenleben kosten kann, weil man sich in Situationen bringt, die gefährlich sind, dann bedarf es eines ganz besonderen situativen Führungsstils, ne, der die Komplexität eines Waffensystems man muss es beherrschen. Und man muss es verstehen. Das schaffen wir. Das ist ein ganz besonderes Element und eigentlich das Kernelement unseres Berufes. Aber da gibt es so viele Elemente, die daran geflanscht werden, wo es ganz anderes Führungsverständnis und ganz viele andere Führungssituationen gibt. Weil da geht es dann um Verwaltungsarbeit, da geht es um das Kooperieren mit anderen Schiffen, das Kooperieren mit der Landversorgung, das Kooperieren mit anderen Teilstreitkräften, das Kooperieren mit deren jeweils anderen Führungsstilen. Und bis hin zu, dass man sich irgendwann zurücknimmt und dann sozusagen in den sogenannten Steinschiffen, ne, dann die ganzen Verwaltungsapparate dahinter hat, der es ermöglicht, dass die Personalnachwuchs, die Personalrekrutierung, ne, die entsprechenden landgebundenen Ausbildungssysteme irgendwie funktionieren. Und da werden Arbeitsteam, Projektteams, da gibt es ein neues Waffensystem, wird eingeführt, werden neue Verfahren geschrieben und. Also für alles das gibt es dann Elemente. Überall wird anders geführt. Aber ein Grundverständnis unseres Berufes ist, in diesem Prinzip der inneren Führung, des Führen mit Auftrags, Ziele vorzugeben, ne, und von der Hierarchie herab bis hin zum Fachmann, zum Experten, der tatsächlich im Sinne von Onboarding wirklich schon in jungen Monaten, ne, direkt in das Team eingeflanscht wird und sofort verantwortlich und aktiv, ne, an der Maschine, ne, am Ruder steht und Kurse steuern muss, ne, die, wenn sie es falsch machen, halt auf Land führt. Was ist für ein U-Boot oder für ein Schiff immer doof? Ne? Also sollte schwimmen. Und dann wird er ganz schnell verantwortlich. Und diese Situation muss man vorausdenken, muss man aufnehmen, muss man dieses Führungsverständnis vermitteln.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Sie sprechen jetzt auch ganz klar von der Verantwortung und die Leute auch in die Situation reinzubringen, dass sie diese Verantwortung übernehmen. Wie bekommen Sie denn diesen Spagat hin zwischen, okay, es gibt auch eine Situation im Militär, korrigieren Sie mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber in der etwas gesagt wird und das muss erledigt werden. Und dann aber eben vielleicht der Alltag, in dem dann sozusagen diese Verantwortung möglich ist. Wie kriegen Sie das hin?
Durch die Persönlichkeitsausbildung des jeweiligen Vorgesetzten. Und Vorgesetzte beginnt bei uns ja schon als Unteroffizier. Und Vorgesetzt ist auch manchmal der Mannschaftsdienst gerade gegenüber anderen in der Situation, dass er von ersten Tag an bei der Bundeswehr gesagt bekommt, du hast hier eine ganz besondere Verantwortung. Wir machen hier nichts zum Spaß. Und ne, insofern, so ernsthaft musst du dein Berufsumfeld auch nehmen. Und in der Ausbildung geben wir ihm die Instrumente an die Hand, dieser Führungsstil, dass wir vorleben, wo wir ihn entsprechend halt auch ausbilden und prägen, dass er als Teil eines Teams in der Bundeswehr als Soldat agieren kann. Sowohl von der Gesetzestreue bis hin zu unterscheiden, machen wir gerade etwas zur Übung, zum Spaß, drillmäßig, oder ist es gefährlich, oder gibt es tatsächlich Alarmsignale, die dann auch einen nicht mehr nachfragen lassen. Und diese Situation schaffen wir durch ständiges, dauerndes Üben und Ausprobieren. Das funktioniert gar nicht anders.
Ja. Diese Verantwortung, die Sie da auch ansprechen, und die letztendliche Relevanz, die das Ganze hat, ne, die ist natürlich eine sehr, sehr große. Jetzt versuche ich das mal so ein bisschen überzubilden auf den Unternehmenskontext. Und da würde mich mal deine Sicht interessieren. Alex, glaubst du, dass diese Verantwortung, wenn man jetzt sagt, die Bundeswehr, ne, die dient natürlich einem größeren Zweck, die verteidigt unser Land, die verteidigt die Demokratie, die Freiheit. Das ist natürlich jetzt ein weiter Schritt, aber glaubst du, es ist ein Stück weit zumindest vergleichbar mit dem Purpose, den viele Unternehmen sich vielleicht setzen und daraus so eine Verantwortung für das Unternehmen oder das größere Ganze irgendwo ziehen?
Nö. Glaube ich nicht. Und mir ist auch quasi, als Sie das gesagt haben, wie die Leute ausgebildet werden, wie Führungskräfte ausgebildet werden, ist mir auch aufgefallen oder eingefallen. Bei uns ist es so, dass Boris, mein Co-Gründer, aber auch bei der Bundeswehr vorher und ich sehr stark geprägt worden sind durch die Strukturen, die wir vorher erlebt haben. Nicht so sehr die Bundeswehr, sondern Boris war bei CGI, ein relativ großer Systemintegrator. Ich war bei Otto. Und da gab es halt immer gab es teilweise viele Führungskräfte, wo wir uns dann gefragt haben, wie sind die denn da eigentlich gelandet? Also inhaltlich kann das auf keinen Fall ein Fit gewesen sein, menschlich auch nicht, aber trotzdem sind sie ja irgendwie gelandet. Und da gibt es einen Fachbegriff für, das ist das BOSOs. Sozusagen kann man auch im Urban Dictionary nachgucken, das sind Manager with Net Negative Impact on Morale and Profit. Und ist tatsächlich so. Es ist total schwierig, aus einer Führungsrolle diese Menschen zu erkennen. Sozusagen, wenn die nämlich für einen arbeiten, sozusagen nach oben extrem positiv berichten, irgendwie das, wenn man hat das Gefühl, man geht aus einem Termin mit denen, die haben alles verstanden, die tragen diese Werte, und die erkennt man nur, wenn man allen Mitarbeitenden im Rahmen von so einem 360-Grad-Feedback-System die Möglichkeit gibt, ihre Teams zu bewerten. Also nicht nur die direkt Untergebenen, sondern auch den Peers. Das hat bei uns extrem viel ausgelöst und verändert. Und obwohl wir wirklich hart darauf achten, dass die DNA richtig ist und wirklich auch die Ziele erreicht werden, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Boses sich dann doch hier und da einstellen. Ich glaube, sozusagen in der Führung für uns als sozusagen als CEOs ist dieses Boso-Management, also zu vermeiden, dass die sich irgendwie ausbreiten, ist essentiell, weil unser Asset ist es halt die Top-Talente zu halten, was bei uns fast immer die Fachexperten sind, ob jetzt ein Produktmanager, ein Developer, sozusagen Sales-Leute sind, wenn die das Gefühl haben, mit jemandem arbeiten zu müssen in der direkten Vorgesetzten-Kette, der irgendwie so ein bisschen doof ist, ja, entweder menschlich oder fachlich oder wie auch immer, aber das nach oben halt nicht reportet, ist unser größter Hebel tatsächlich, die zu identifizieren und schnell rauszunehmen, weil wenn die zu lange drin sind, kündigen die Top-Talente darunter sofort. Und das war fairerweise ein Tool, was, als ich bei der Bundeswehr war, das gab es so noch nicht, oder ich habe es damals nicht erlebt. Tatsächlich, und es ist auch bei Otto gab es das damals auch nicht, ich weiß nicht, wann diese 360-Grad-Methodik modern geworden ist, aber diesen Purpose, um da zurückzukommen auf deine Frage, ist schön und gut, am Ende machen es die Leute für Geld.
Das wäre nämlich jetzt so die Markus-Lanz-Anschlussfrage gewesen. Nee,
mich hätte jetzt mal interessiert, ob es auch bewertet ein Admiral oder General gibt bei der Bundeswehr. Also gibt es 360-Grad-Feedback?
Tatsächlich machen wir im Rahmen des Coachings oder Spitzenkräfte-Coachings genau das, dass wir sowohl von Vorgesetzten als auch auf der gleichen Ebene und im nachgeordneten Bereich entsprechende Fragebögen einholen. Das ist eine besondere Ausbildungssituation beziehungsweise eine ganz besondere Situation, in die man sich auch bewusst begibt. Ich würde, so wie ich führe, es für selbstverständlich halten, dass ich von meinen mir untergebenen Soldatenpersonal auch ein Feedback, ne, im Tagesgeschäft bekomme. weil das ist schlichtweg der Sensor für mich, ob ich in die richtige Art und Weise agiere, und ich muss mich auch mit solchen Menschen umgeben. Bei uns macht man eben selten was für Geld. Das kann man ja, man kann das ja am Dienstgrad festmachen, wie viel Geld man verdient, und man ist doch nicht projektbezogen besoldet, oder man kann durch besonders gute, besonders schlechte Leistung daran was ändern, sondern das, womit wir gestalten können, ist ein Klima zu erzeugen, das zur Mitarbeit und zur Leistung und zur Performance motiviert. Und Motivation als Vorgesetzter, Motivation in den verschiedensten Bereichen, ist der Magenkern unserer Führung. Und das kann man durch Vorleben schaffen und seltenst durch Befehl und Gehorsam und seltenst auch durch Zwang. Und vor allen Dingen gar nicht durch schlechte Führung. Wenn man Aufträge gibt, die keinen Sinn macht und es auch nicht wertschätzt, und dann funktioniert das System nicht. Und dann ist es eigentlich wie bei Ihnen zu Hause mit der Ehefrau oder in jeglicher Situation. Eine gute Führung hat was mit Menschenmögen zu tun und mit dem Umgehen in der Situation und auch, sagen wir, eine ganz normale, ja, sagen wir mal so, ein christliches Verhaltensmuster aufzusetzen, die miteinander umgehen einfach ermöglichen. Und dann kommt manchmal dann nur noch die Uniform drauf, und dann muss man so entsprechend agieren und dann Ziel, Zweck und die Sinnhaftigkeit des Tuns dann entsprechend überzeugend darbringen und das gemeinsam im Team machen. Und das ist letztendlich, klappt das mal mehr, mal weniger, und es gibt gute Chefs und es gibt schlechte Chefs und es gibt einen guten Admiral und es gibt auch manchmal einen schlechten Admiral. Ganz selten, natürlich. Ja.
Ich kannte das, was du eben beschrieben hast, Alex, nur so als Peter-Prinzip. Ne? Also es ist ganz fies formuliert, man wird irgendwie bis zum Erreichen der Inkompetenz nach oben befördert, ne? Und dann irgendwann geht es nicht mehr weiter. Das ist ein bisschen fieser formuliert, aber
das gibt es ja bei uns nicht, weil die Stehzeiten ja nicht so lang sind. Die sind nur 3-4 Jahre da. Sozusagen, das wäre für eine Rolle eingestellt, okay. Aber dann haben wir doch den Peter leider eingestellt. Und das finde ich so letzte, aber es ist wirklich erstaunlich, wenn man das Feedback mal durchliest.
Ja. Bei uns kommt die Dynamik ja da rein, dass man die Leute nicht rausschmeißt bzw. entlässt oder sie weiter performen, sondern bei uns wird man ja versetzt, ne? Und irgendwann muss man sich weiterentwickeln und daraus bekommt das ganze System eine besondere Dynamik. Ne? Und man wird auch da wieder in ganz andere Konstellationen gepackt. Deswegen ist es auch so notwendig, dass wir uns Zeit für Ausbildung nehmen und geben, weil wir manchmal gar nicht wissen, was der nächste Job ist. Ne? Wir sprachen ja eben drüber, es ist schon ein Unterschied, eine Flottille zu führen oder Schuldirektor zu sein oder Akademiedirektor. Da fühlt man sich dann plötzlich in einen ganz anderen Zusammenhänge und muss sich da auch erstmal wieder reinfuchsen. Und das geht es auf jeden Dienstgradebenen. Da ist man noch Panzerfahrer und dann geht man plötzlich als in ein Logistikkommando und macht Dinge. Und da muss man sich drauf einlassen.
Ja. Ich finde das ganz spannend, ne, dass Sie das eigentlich so relativ nebenbei jetzt sagen, so nach dem Motto, das ist halt so, ne, dass man irgendwie, also Sie haben ja vorher, so wie ich es gelesen habe, die Einsatzflottille 1 kommandiert. Das sind knapp 4.500 Leute, die da eben so drin sind. Und jetzt sind Sie der Leiter einer Ausbildungsakademie intern. Ne? Also zumindest von meinem Verständnis zwei Dinge, die sehr weit auseinander gehen. Alex, bei euch ist es ja wahrscheinlich eher so, dass man diesen Spezialistenweg irgendwann einschlägt, oder? Dass man halt sagt, okay, das als Coder oder als Developer, ich kenne mich gut mit einem speziellen Code aus und da gehe ich drauf und da wachse ich dann drin. Ne?
Ja, also zumindest verlässt man seine Fachbereiche nicht so stark. Also wenn dann, man kann durchaus, wenn man vorher mal Sales gemacht hat, kann man mal wechseln in den Customer Success Bereich, dann ist man nicht mehr dafür verantwortlich, möglichst viel Geld aus dem Kunden rauszuholen, sondern dass der Kunde möglichst glücklich ist. Das mag auf den ersten Blick zwei komplett verschiedene Sachen sein, hängen doch miteinander zusammen. Aber tatsächlich ist es so, dass so ein Wechsel links-rechts sozusagen aus diesen Laufbahnen sozusagen im Bundesgespräch hinaus ist ganz selten. Also die Leute waren schon vorher in der Entwicklung und ein paar entwickeln sich auch dann zu technischen Direktoren und können dann auch Teams leiten, aber es ist relativ selten. Also sehr, sehr gute Coder sind in der Regel keine guten Teamleads, sozusagen andere Coder zu steuern. Das macht es auch schwierig, tatsächlich diese Führungsstruktur auszubilden. Und ich hatte das hier gerade mitgehört, quasi über die Zeiten der Ausbildung und warum, wie man die Leute bindet und motiviert. So unsere Motivation oder unser Anspruch an die Leute, die gut sind, ist es halt, die für den Rest des Arbeitsmarktes zu versauen. Also keiner soll irgendwie Interesse haben, sozusagen, es wird nach Spryker keinen besseren Job geben. Es gibt keine besseren Perks, es gibt kein besseres Gehalt, es gibt keine offenere Kultur, es gibt keine sozusagen besseren Reiseregeln. Jeder, der dort weggeht, woanders hingeht, wird sich sagen, warum bin ich da weggegangen, weil wir halt in einem globalen Wettbewerb sind und man wird es auch bei Facebook nicht besser haben. Zum Glück ist man nicht mehr darauf angewiesen, einen Campus vor 3 Milliarden zu bauen, wo es dann sozusagen Free Bowls für alle gibt. Sozusagen der Beruf ist ja nach Hause zurückgekommen. Google und Facebook haben es ja quasi andersrum gebaut. Die haben versucht, das zu Hause in das Office zu bringen. Und in diesem globalen sozusagen Wettbewerb ist es, glaube ich, für den Arbeitnehmer, der bei Spryker einmal war und dann vielleicht in der Behörde anfangen soll oder bei einem klassischen Unternehmen wie Henkel oder Beiersdorf, die dann sagen, ja, 2 Tage die Woche würden wir schon gerne, dass die Leute ins Büro kommen, um von dort ihre Zoom-Calls zu machen. Das ist schwer vermittelbar. So, das ist aber auch unser Anspruch. Das macht es natürlich auch einfacher dann für uns, die Leute zu halten.
Ich würde jetzt mal sagen, bei der Bundeswehr schwieriger wahrscheinlich.
Ganz im Gegenteil. Also bei welchem Arbeitgeber haben Sie die Möglichkeit, Hubschrauber zu fliegen? Ne? In einem U-Boot zu tauchen. Ne?
Also, das Büro immer mit dabei. Ne,
ja. Also wir haben so viel geilen Scheiß bei uns. Und so motivieren wir auch die Menschen, sowohl die Frauen und Männer, zu uns zu kommen. Und ne, die können studieren, was sie wollen. Und wir haben extra eigene Universitäten für die Kameradinnen gebaut. Das können wir bieten und das können wir auch nutzen. Das muss man auch propagieren. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier ständig in irgendeiner Akademie rumsitzen und dann irgendwie um uns selbst kümmern, sondern ne, wir machen ja tolle Dinge, reisen ins Ausland, ne, und üben und sprechen viele Sprachen mit anderen Nationen und ab und zu ist man in Afghanistan. Also wie kommt man da schon mal hin?
Ja. Ja, und jetzt gerade gab es noch mal ein bisschen Geld on top, da gibt es bald einen neuen geilen Scheiß.
Ja, gut, das ist jetzt das ist die andere Frage. Eigentlich so, man muss jetzt nicht, das ist ein Thema, das sollten wir jetzt hier nicht diskutieren, nicht weil das nicht sinnvoll ist, sondern weil das den Rahmen sprengen würde. Wenn ich anfange, das zu erläutern, was ich kann, dann sitzen wir noch morgen. Das ist keine schöne Geschichte, aber es ist eine hilfreiche Geschichte für die Bundeswehr. Gute Sachen macht Sven Weizenegger, ne, in dem Maße, weil, ne, das heißt zwar Cyber Innovation Hub, aber es ist eigentlich der erste Innovation Hub einer Bundesbehörde beziehungsweise eines Ministeriums in der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich abgeguckt von anderen Ländern, aber nichtsdestotrotz war es ein Motivator dafür, mal Dinge anders zu machen, zu denken und schneller auszuprobieren. Und wir sind bei der Bundeswehr, jeder, der da ist, aber meisten von Ihnen wahrscheinlich zu Hause auch Spielkinder. Wir wollen die Gimmicks haben, die guten Sachen, das funktioniert, ne? Dass irgendwie besondere Sachen machen, weil wir immer den Anreiz haben, wir wollen besser sein als die anderen, wir müssen besser sein als der Gegner, wir wollen gewinnen können. Und gewinnen können kriegt man manchmal hin durch, ne, entsprechende Sonderformate, durch künstliche Intelligenz, die irgendwelche Informationen so auswertet, dass wir mit den Informationen Lagebilder besser erstellen können, ne, dass man halt VR-Brillen für die Ausbildung anzieht, dass man gegebenenfalls halt eben diese Lichtmatten schnell an die Wand wirft, anstatt lange mit einer Taschenlampe rumzufummeln. Und das sind so Sachen, die motivieren, ne, und die machen mit und dann gibt es halt ganz viele von diesen Dingen, die einen dazu unterhalten, bei diesem Arbeitgeber auch zu bleiben.
Das Thema, auf das wir heute so ein bisschen ja auch schauen wollen, ist das Thema der hybriden Herausforderung. Das hätte mich jetzt noch als Einziges noch tatsächlich auch interessiert. Alex, du hast gesagt, ihr seid sehr remote oder distributed unterwegs. Du hast von zu Hause aus viele Zoom-Calls, die du eben machst. Was ist für euch die Besonderheit oder die Gefahr vielleicht auch, wo es dann eng wird in der Führung, wenn ihr sagt, okay, nur von zu Hause aus? Und da würde mich natürlich gleich auch interessieren, wie digital Ihre tägliche Arbeit ist und wie Sie das während Corona vielleicht auch gelöst haben.
Ja, also ich sehe da fairerweise gar nicht so viel Gefahren drin. Wir haben, ich hatte tatsächlich erst gedacht, dass so ein hybrides Arbeitsmodell, also Leute kommen manchmal ins Office oder es gibt noch ein Office, gekoppelt an ein virtuelles, dass das die Vorteile beider Welten vereint. Ich glaube, das vereint aber die Nachteile beider Welten, wenn man Leute ins Büro zwingt und von dort Zoom-Calls zu machen. Eine reine Remote-Kultur ist in unserer Industrie mittlerweile stark verbreitet, auch gelernt von den Kunden. Wir mussten ja durch Corona ja auch digitale Dienstleistungen über Zoom kaufen. Das verkürzt Entscheidungszeiten, das verringert Reisekosten, hat nur fast nur Vorteile. Und die Events, die man dann macht, wo man sich trifft, die müssen halt qualitativ super sein. Da reicht auch nicht eine kurze Weihnachtsfeier, sondern muss man mal 2-3 Tage zusammenkommen. Da investieren wir auch unser Geld. Also statt jetzt mehr Arbeitsplätze in Berlin zu bauen, in Berlin ein top ausgestatteter Arbeitsplatz in einer super Lage kostet ungefähr 10.000 Euro pro Jahr. So, wenn sozusagen jeder Arbeiter, der dann sagt, ich bleibe in Lagos wohnen oder in Kairo oder in Lissabon, der kriegt von mir 3.000 Euro für PC-Ausstattung und noch 3.000 Euro für Flüge irgendwie zu Firmen-Events, sozusagen in die besten Hotels. Und es ist immer noch viel billiger für mich, als den an Arbeitsplatz in Berlin zu binden. Und er arbeitet viel mehr, weil er eben nicht mehr pendeln muss. Und das aber auch immer wieder sozusagen sich klar zu machen und auch nicht diese Kultur wieder reinkommen zu lassen, ach, lass doch mal in Berlin treffen. Flieg doch mal her, das können wir irgendwie weitaus besser machen. Sondern auch die Disziplin zu haben, diese Tools auch weiterzuentwickeln. Also heute ist ja noch so, und das ist bei uns auch noch so, man sitzt in einem Meetingraum, alle haben den Rechner auf und gucken auf Miro-Board oder auf irgendein Board, weil man eben noch keine smarten Whiteboards hat oder sich das irgendwie nicht teilen lässt. Da muss man halt sagen, immer weiter investieren, immer wieder renovieren und da ist schnell die Gefahr, dass auch wir alt werden und uns sozusagen auf dem Stand von vor 2 Jahren irgendwie ausruhen. Und fairerweise ist der Stand von vor 2 Jahren halt komplett veraltet. So, und das aber immer wieder zu hinterfragen und bereit zu sein, das dann neu einzuführen und zu sagen, komm, alle Trello-Instanzen fliegen jetzt aus dem Unternehmen raus, mir vollkommen egal, was der jetzt aufgebaut hat an Bord, das ist nicht so einfach.
Das stelle ich mir so vor, ja. Wie ist es bei Ihnen? Da hat Corona, stelle ich mir zumindest vor, einiges durcheinander gewirbelt, oder?
Da hat es, aber in unterschiedlichster Art und Weise. Ist mit Schmerzen verbunden, ne, wie zum Beispiel, und meine, weil es ja meine Flottille war, ne, wir haben unsere Einheiten natürlich weiter kontinuierlich, weil unser Auftrag hat ja nicht gestoppt, nur weil Corona da war, sondern es ist ja entsprechend weitergegangen. Dann sind die Schiffe halt monatelang unterwegs gewesen und sind in keinen Hafen eingelaufen, beziehungsweise schon, aber wurden dann halt abgestimmt, die konnten nicht an Land gehen, hatten entsprechend, ne, wenn sie 4 Monate auf 54 Metern zusammengefecht sind, ne, ist das eine ganz besondere Führungsleistung, und wenn man vorher 2 Wochen in Quarantäne und 2 Wochen danach, um dann seine Lieben erst wiederzusehen, sind das besondere Erfahrungen, die sind besonders schmerzhaft, weil die gehen wirklich an die Substanz. Dann gibt es natürlich trotzdem, ne, muss sich jeder selber untersuchen, seinen Arbeitsplatz, ne, bin ich ein Teil des Rädchensystems, der Zahnräder mit Kundenverkehr oder nicht, ne, kann man hier etwas auslagern oder eben nicht, und dann merkt man schon die Unterschiede an der Art des Arbeitens. Ne, bis hin zu, dass man aber auch das Verständnis entwickelt, dass es manchmal, und wir sind ja, was unsere Infrastruktur angeht, manchmal nicht so gut aufgestellt, wie das hier sich so darstellt, sondern in so, ne, wie man sich so ein Bürogebäude vorstellt, ne, 4x6 Meter, da wohnen dann 1 bis 2 Mitarbeitende drin, wo wir dann festgestellt haben, es ist, manchmal fällt es gar nicht auf, ob jemand zu Hause arbeitet oder im Büro, man sieht ihn gleichermaßen nicht. Und, ne, und daraus ergibt sich natürlich auch, ne, die Überlegung, kann man das nicht auch irgendwie anders machen? Oder ist es eigentlich wichtig, dass der vor Ort ist oder auch ab und zu mal weniger? Und mit dieser Denke, die da reinkommt, ne, kann man natürlich seinen ganzen Laden auch anders aufsetzen, bis hin zu, dass man ganz andere Zusammenarbeitsbeziehungen auch aufbaut. Und an der Akademie war es hier auch so, wir sind halt auch ein wichtiges Rad, ne, in der kontinuierlichen Fortentwicklung und Ausbildung von Menschen. Deswegen gab es mal einen kurzen Lockdown von 4 Wochen, und da wurde der Ausbildungstrieb nahezu verzugslos wieder aufgenommen, und zwar hybrid, ne, weil wir die technischen Möglichkeiten dann schnell geschaffen haben. War nicht immer high class und high fancy, sondern halt auch so das, was man, ne, so als kleine Videocam dann irgendwo nochmal zusammenkriegt. Ne, bis hin zu, dass man anfangs sagt, okay, wir gucken mal, was die Verschlusssache angeht, nimmt man erstmal das eigene Handy, ne, und danach wurden dann ganz schnell in wenigen Wochen Systeme eingekauft, die über, ne, entsprechende Kanäle dann auch, ne, die Unterrichtung von zu Hause oder in der Quarantäne oder im Hörsaal zuließen. Und das führen wir jetzt einfach weiter. Ne? Und ich muss Ihnen sagen, dass ich ab und zu auch ganz gerne mal Homeoffice mache. Ne? Also das, ja, ne, das gefällt meiner Familie nicht nur deswegen, weil ich dann auch mal öfter zu sehen bin zu Hause, sondern weil ich da auch manchmal produktiver sein kann. Ne? Aber ich bin natürlich trotzdem nicht weiter weg, weil ob ich tatsächlich ab und zu mal in meinem Büro sitze und meine E-Mails checke und schreibe und, ne, und entsprechend kommuniziere, sei es über Chats oder, ne, entsprechend per E-Mail, das ist eigentlich total egal, wo ich bin, ne? Weil das Vertrauen meiner Leute müsste eigentlich die sein, dass ich das tatsächlich persönlich schreibe und nicht mein Sohn.
Hm. Im Bestfall. Ich würde sagen, wir verlagern den Rest der Diskussion an die Bar. Die ist nämlich noch geöffnet. Vielen Dank. Und ich würde sagen, Diskussion an die Bar. Dankeschön.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
So, also, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Mir hat diese Folge wirklich grandios gefallen. Ich komme ja aus einer Soldatenfamilie. Mein Vater war
auch bei der Marine, war mal militärischer Leiter der Bundeswehr-Uni, von daher kenne ich natürlich diese Themen. Aber das tiefe Verständnis von Führung, das Flottillenadmiral Bock dort gegeben hat, auch die Art und Weise, wie Führung dort ausgebildet wird, das war mir nicht ganz so bewusst. Wahrscheinlich habe ich meinem Vater nicht gut genug zugehört. Und diese Spannungsmomente, die immer dann aufgekommen sind, wenn Alex über die Realität in einem Hypergrowth-Unternehmen, das mit 100% wächst, sind, das fand ich wirklich toll. Großes Kompliment an Hendrik für die Moderation. Ich finde das großartig gemacht. Und an Christoph, der dieses tolle Panel zusammengestellt hat, und das ganze Blackboard-Team, uns solche Momente zu kreieren. Ich finde, das passt auch mal als Podcast-Sonderfolge. Bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne direkt, mir auch gerne auf LinkedIn, ob sowas gut ist, ob das Spaß macht oder ob ihr lieber die ganz normalen Podcast-Folgen hört. Aber ich denke, die Abwechslung macht's. Habt eine gute Woche.